Guten Abend, liebe Hörer von Radio Lora. Dorina, Christine und Sabine begrüßen euch zur April-Sendung des Tauschring München und werden euch heute Abend wieder verschiedene Interviews und Informationen zu interessanten Themen bieten. Einige Informationen zur Wahl der Direktdelegierten des Basisgremiums. Am 24. April findet die Wahl für das nächste Basisgremium statt, und zwar im Rahmen des Frühstückstreffens im Café Wildwuchs im Werkhaus Leon-Roth-Straße 19. Dazu wird das Frühstückstreffen um eine Woche vorverlegt. Das Team des Frühstückstreffens kümmert sich um die kulinarische Versorgung der Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Ab 12 Uhr gibt es auf Tauschringkosten heißen Leberkäse für alle, die sich an der Wahl des Basisgremiums beteiligen. Das Frühstück beginnt um 11 Uhr, die Wahl findet ab 13 Uhr statt. Einzelheiten sind der neuesten Marktzeitung zu entnehmen. Neu ist die Möglichkeit der Briefwahl, auch dazu ist in der Marktzeitung alles Weitere ausgeführt. Noch ein wichtiger Hinweis, bitte als Legitimation und für die Mandatsprüfung das Tauschringheft mitbringen.
Unser nächstes Thema ist Foodsharing, eine Organisation zur Rettung von Lebensmitteln. Und wie das funktioniert und wer da mitmacht, das erklären uns gleich Christine und Bartosz.
Da Lebensmittel uns am Leben erhalten, sollte man mit ihnen auch recht respektvoll umgehen. Gegen die Lebensmittelverschwendung etwas zu tun, ist eine Möglichkeit, Respekt zu zeigen. Um den Lebensmittelaustausch oder die Lebensmittelabgabe für alle Teilnehmer so sicher wie möglich zu gestalten, wurden die wichtigsten Voraussetzungen in einem Leitfaden zusammengefasst. Lebensmittel an andere weiterzugeben ist eine sehr menschliche, aber auch eine recht verantwortungsvolle Situation. Grundsätzlich gilt wohl immer, nichts an andere weitergeben, was man selbst nicht mehr essen würde. Das alles ist nachzulesen auf der Website www.foodsharing.de. Wie Foodsharing in München organisiert ist, wird uns im folgenden Interview Herr Bartosz näher erklären.
Hallo, ich bin der Bartosz. Also ich bin jetzt bei Foodsharing etwas über 2 Jahre, glaube ich. Es hat bei mir angefangen mit einer Filmvorführung von Taste the Waste. Das ist ein Film von Valentin Thun, der Filmemacher war, Dokumentarfilmemacher war. Ich denke auch Filme zu verschiedenen Themen gemacht hat, jeweils sich in ein Thema eingearbeitet hat, sich das eine Zeit lang angeschaut hat, Film gemacht und dann zum nächsten Thema weiter. Und als er einen Film zum Thema Essen gemacht hat, ist ihm das scheinbar so wahnsinnig als Verschwendung vorgekommen, was wir veranstalten als Menschheit, wie viel Essen wir wegwerfen, dass er halt seitdem richtiger Aktivist geworden ist im Bereich Lebensmittelretten und er ist halt auch der Gründer von Foodsharing. Und es war eine Filmvorführung hier im Gasteig in München, da war er auch da und das fand ich extrem motivierend, als er halt gezeigt hat, wirklich in diesem Film, wie viel Essen wir verschwenden und er selbst war da und hat ein bisschen was erzählt. Ich weiß noch, es waren auch 2 Personen eingeladen, die Containern, also die wirklich irgendwo hinterm Supermarkt nach Ladenschluss hingehen und aus dem Container das Essen ziehen, was natürlich auch eine Möglichkeit ist, Essen zu retten, aber halt ganz anders als Foodsharing. Also das hat mich motiviert, überhaupt mal reinzuschauen, was ist Foodsharing und wie läuft das und warum machen die Leute das. Und richtig angefangen habe ich in Neuhausen bei unserem Verteiler, wo ich bis heute aktiv bin. Der war damals ganz neu, also kurze Erklärung, also Verteiler ist halt so ein Verteilpunkt, wo man Essen hinbringen kann und es abholen und davon gibt es in München im Moment 6. Es hat sich schön entwickelt und als dieser in Neuhausen gerade neu war, gab es einen Aufruf, die Leute sollten bitte kommen und helfen, aufbauen, Regale aufstellen, Tische zimmern, das war richtig schön. Das ist jetzt so ungefähr 2 Jahre her. Das war so, ich glaube, das erste Mal, dass ich richtig was gemacht habe bei Foodsharing. Ich bin einfach hingekommen und habe einen Tisch mitgebaut und ja, der Verteiler ist halt bis heute da und ich bin dort auch bis heute sehr aktiv, bin da einer der Verantwortlichen. Wir hatten, je nachdem, wie viele Freiwillige wir gerade haben, so 2 bis 3 Mal die Woche offen. Ich bin fast immer für die Samstage zuständig und ich mache auch viele Abholungen, also letzten Endes das Kerngeschäft sozusagen von Foodsharing, dass ich dann also zu Supermärkten gehe oder zu Gemüseständen oder je nachdem, wo wir eine Kooperation haben.
Welche Lebensmittelketten machen denn mit bei Foodsharing? Edeka, Rewe, Real?
Ketten sind grundsätzlich ein Problem. Problem. Liegt nicht daran, dass die Ketten nicht mitmachen wollten, also nicht in diesem Sinne, sondern Ketten sind halt groß. Das heißt, wenn ich als Einzelner jetzt in so einen Supermarkt reingehe und die Frage, wie wäre es, Lebensmittel retten, wäre das nicht mal eine schöne Sache, dann ist eigentlich die Antwort bei einer Kette im Allgemeinen, klingt gut, ich kann es aber nicht entscheiden, bitte gehen Sie zu meinem Chef. Und das geht dann natürlich in so einer Kette, die jetzt bundesweit ist, Schritt für Schritt für Schritt, Regionalleiter, weiß ich nicht, bundeslandweit und so weiter. Und irgendwann landet man dann beim Chef für ganz Deutschland, wenn es gut läuft. Und dann gibt es eigentlich nur zwei mögliche Antworten und beide sind schlecht für uns. Die eine wäre, Foodsharing habe ich noch nie gehört, wir sind einfach noch zu unbekannt. Und der sagt, nee, tut mir leid, da will ich nichts mit zu tun haben. Und damit haben wir bei dieser Kette letzten Endes für ganz Deutschland komplett verloren in dem Moment. Das heißt, wir fühlen uns irgendwo, glaube ich, einfach noch nicht bereit, so ein großes Risiko einzugehen, solange wir immer noch nicht groß und bekannt genug sind. Das wäre also eine Möglichkeit, dass dieser Chef dann sagt, für ganz Deutschland, tut mir leid, das wird nichts. Die andere Möglichkeit wäre, der sagt, super, toll, Foodsharing, bin ich dabei, ich habe 10.000 Filialen, könnt ihr am Montag anfangen. Und so groß sind wir nicht. Das heißt, das Problem bei Ketten ist einfach, die sind sehr groß, die sind deutschlandweit, die machen dann eine Ja-Nein-Entscheidung für ganz Deutschland und da kommen wir einfach nicht mit im Moment.
Ich habe vor 2 Jahren einen Tauschkongress in Freiburg ausgerichtet und auch die Verpflegung selbst übernommen, also Tauschringköchin und Hilfen. Und da hat ein Edeka-Laden, der von der Familie geführt wurde, wahrscheinlich auf Franchise-Basis, uns die Lebensmittel spendiert. Alles, was übrig geblieben ist. Also es gibt es schon auch. Ich meine, es gibt auch bei Rewe bestimmte Familien, die nur einen Laden führen, wie in dem Ort, wo ich jetzt wohne.
Das stimmt. Das sind auch wirklich Ausnahmen von dieser Kettenregel. Edeka ganz besonders. Das ist halt eine Einkaufsgemeinschaft, glaube ich, heißt das. Das heißt, das sind Einzelkaufleute, die jeweils einen Edeka führen oder vielleicht mehrere, sich unter diesem Namen zusammentun, um im Einkauf stärker zu sein, aber halt letzten Endes eigenverantwortliche Kaufleute sind, die jeweils für ihre Läden Entscheidungen fällen können. Und deswegen ist es auch so, dass wir Edekas durchaus auch ansprechen können und mit denen eine Kooperation aufbauen können. Bei Rewe weiß ich es jetzt nicht so genau, aber wenn ich mir jetzt so eine andere Kette anschaue, die laufen im Allgemeinen nicht nach diesem System, sondern, um es jetzt mal so zu sagen, die großen Discounter, Aldi, Lidl, das sind keine Franchise-Nehmer, das sind auch keine Einzelkaufleute, das sind wirklich riesige Ketten, wo wir natürlich sehr gerne auch eine Kooperation aufbauen würden. Je größer die Kette, desto mehr potenziell Lebensmittel, die man da auch retten könnte. Aber da muss man halt dann wirklich sagen, die machen Entscheidungen auf ganz fast globaler Ebene. Da kommt man einfach als dezentral organisierter Verein jetzt noch nicht mit. Wenn man sich einfach anschaut, wie sich Foodsharing entwickelt hat über die Jahre, denke ich auch nicht, dass das für immer so bleiben muss. Wir sind unglaublich stark gewachsen. Es gibt immer mehr Leute, die mitmachen, immer mehr Leute, die auch der Meinung sind, dass wir das Richtige tun. Und ich denke mal, 1, 2, 3 Jahre in der Zukunft kann es durchaus sein, dass wir das auch erreichen können, dass vielleicht auch, was ja auch jetzt schon passiert, Läden auf uns zukommen. Es kann natürlich sein, dass auch einzelne Läden aus einer Kette oder ganze Ketten auf uns zukommen, von sich aus und sagen, wie können wir das aufbauen, und ich denke, da sind wir sehr offen für. Aber dass wir jetzt offensiv auf eine riesige Kette zugehen und sagen, wir können das stemmen, ich glaube, das trauen wir uns einfach noch nicht. Dafür sind wir noch nicht groß genug, obwohl wir schon viele tausend Freiwillige sind in Deutschland.
Es gibt ja auch die Möglichkeit, im Internet einen Essenskorb aufzumachen. Wie hoch ist denn da die Akzeptanz unter den Foodsharern? Wird das genutzt?
Ja, das wird sehr stark genutzt. Ich weiß, dass viele, die Foodsharing zum ersten Mal sehen, oft mit diesem Konzept nicht vertraut sind. Und ich habe schon öfters von Leuten gehört, dass die das Gefühl haben, es wird ja so wenig abgeholt, man bekommt so wenig sichtbar. Also zum Beispiel im Verteiler gibt es recht wenig Essen. Was man halt nicht sieht, sind diese Verteilungen, die direkt von Person zu Person stattfinden, über Essenskörbe oder halt auch über einfach Beziehungen, die sich über die Zeit aufgebaut haben. Also ich kann es auch sagen aus meiner persönlichen Erfahrung, wenn ich halt auch mal Essen abzugeben habe, stelle ich gerne mal einen Essenskorb ein. Und was sich über die Zeit dann auch ergibt, ist, dass man einfach Leute kennenlernt in seiner Nachbarschaft und weiß, der hat immer Hunger auf das, der ist Vegetarier, der mag Semmeln, also je nachdem, was die Leute mögen. Und wenn ich dann bestimmte Lebensmittel zu verschenken habe, dann gehe ich damit nicht irgendwo hin und schreibe es groß ins Internet. Ich stelle noch nicht mal mehr den Essenskorb ein, sondern mittlerweile habe ich über den Essenskorb Leute kennengelernt, bei denen ich genau weiß, ich muss da durchklingeln, die kommen. Und deswegen ist sehr viel Foodsharing, denke ich mal, auch ziemlich unsichtbar für Außenstehende, weil das einfach direkt untereinander verteilt wird, extrem dezentral, was auch immer das Ziel war von Foodsharing.
Du hast eben von Containern gesprochen. Soweit ich mich erinnere, gab es das schon vor Foodsharing. Nur war das damals strafbar. Also ich kann mich an eine Familie in Köln erinnern, die wurde verurteilt wegen Diebstahl, weil sie bei irgendeinem Lebensmittelladen aus dem Container frische Sachen rausgeholt hat.
Also da hat sich meines Wissens auch nichts dran geändert. Die Rechtslage ist nach wie vor. Es ist ein Mülleimer oder halt Container, der auf dem Gelände dieses Supermarkts steht. Und wenn der Supermarkt sagt, das ist nicht zum Mitnehmen, dann gilt das auch. Also es gibt natürlich Leute, die auch in München Containern, aber ich wüsste nicht, dass das erlaubt wäre. Und es hat halt mehrere Problematiken, die es aufwirft. Zum einen dieses Rechtliche, zum anderen natürlich immer die Frage nach der Kühlkette. Gerade wenn es frische Sachen sind, Joghurts oder so, die im Sommer, sagen wir mal, in dem Container stehen. Wie lange stehen die da schon in der prallen Sonne? Auch wenn der Laden diese Lebensmittel wegwerfen wollte, vielleicht hat er die schon 3 Tage irgendwo aufbewahrt in einer Ecke irgendwo innen drin, bevor sie im Container gelandet sind. Man weiß es nicht. Und ich glaube, das größte Problem für mich oder der größte Unterschied, sage ich mal, ich verstehe auch, dass Leute Containern und ich will es auch nicht schlecht reden, das ist ein anderer Ansatz, mit Problemen, auch rechtlichen Problemen, aber ich verstehe auch, dass Leute das machen. Aber ich glaube, der größte Vorteil, den Foodsharing hat gegenüber dem Containern, ist, dass wir auch einen Blick und ein Bewusstsein bei den Läden dafür schaffen, dass es einfach schade und schlecht ist, Lebensmittel wegzuwerfen. Denn wenn ein Supermarkt mitbekommt, bei mir wird containert, ist meistens die Reaktion intuitiv negativ. Sofort im ersten Moment, oh, da wird containert, da müssen wir Schloss und Riegel davor schieben, das gibt rechtliche Probleme. Was ist, wenn jemand sich da den Magen verdirbt? Ich muss da den Wachmann hinschicken. Also es hat immer so eine negative Konnotation. Während man bei Foodsharing halt statt hintenrum direkt durch die Vordertür reingeht und sagt offensiv, ihr schmeißt Essen weg, das ist doch wirklich schade, können wir da nicht zusammenarbeiten? Da ist diese Kooperation. Was ich auch toll finde, über die Jahre, die ich jetzt abhole, teilweise ist es oft der gleiche Betrieb, wo ich schon sehr lange bin und wo man dann sieht, wie sich das entwickelt. Also ganz konkret kenne ich eine Bäckerei, in der ich abhole, seit etwa einem Jahr. Damals war die neu. Und ich weiß noch, die ersten paar Wochen und Monate blieben Mengen übrig, das konnte ich kaum schleppen. Das war der Wahnsinn, wie viel die am Ende des Tages übrig hatten. Es ist eine Biobäckerei, das sind wirklich tolle, gute Sachen, aber wie viel da übrig blieb, ist der Wahnsinn. Und man merkt jetzt seit einem Jahr, wie sehr sich das eingependelt hat. Das heißt, dieses Bewusstsein auch bei denen dafür, was sie wegwerfen, ist definitiv gewachsen. Ich weiß nicht, ob das nur Foodsharing zu verdanken ist, wahrscheinlich auch der rein kaufmännischen Rechnung. Je mehr ich wegwerfe, desto mehr Überproduktion habe ich und das kostet mich ja Geld, also das ist sicher auch ein Faktor. Aber ich denke, Foodsharing hat da schon seinen Anteil, dass man da immer wieder hingeht. Sie sehen jeden Tag oder wie auch immer, einmal die Woche, ich gebe so viel weg und dann fängt man an nachzudenken, vielleicht sollte ich da was ändern, ein bisschen weniger produzieren. Also dieser Lerneffekt ist doch sehr stark auch da.
Kannst du uns zum Schluss noch sagen, wo die Stationen sind, wo zum Beispiel deine Station ist, wann die Öffnungszeiten sind und ob die Leute da auch was hinbringen können? Habt ihr da Kühlschränke, Kühlmöglichkeiten?
Wir haben in München im Moment 6 Verteiler. Das ändert sich immer wieder, es kommen neue dazu, es gingen welche weg. Der konkret, bei dem ich jetzt bin, ist in Neuhausen. Das ist Leonroth-Haus, ist das Kreativquartier, wie es heißt. Das sind Künstlerateliers und einige Räume mit anderen alternativen Projekten und unter anderem ist da auch Foodsharing untergekommen. Wir teilen uns diesen Raum mit der Brauchbar. Das ist so ein Umsonstladen für Nicht-Lebensmittel, die man ja auch retten möchte vor dem Mülleimer. Beides zusammen. Unsere aktuellen Öffnungszeiten sind samstags, ist die Kernöffnungszeit 14 bis 15 Uhr. Wenn das Wetter erlaubt, bleiben wir auch gerne länger, so bis 16 Uhr, je nachdem. Und montags 17 bis 18 Uhr. Wenn jetzt der Sommer kommt und wenn unsere Freiwilligen-Situation das auch erlaubt, wenn wir genug Leute haben, machen wir gerne auch nochmal die Woche offen, aber im Moment ist es Montag und Samstag. Was wir auch haben, ist ein Verteiler im Eine-Welthaus in der Schwanthaler Straße. Der hat im Gegensatz zu unserem einen Kühlschrank und keine festen Öffnungszeiten, sondern der ist eigentlich immer zugänglich, wenn das Eine-Welthaus geöffnet hat. Das ist eine absolute Besonderheit. Das hat nämlich wirklich 7 Tage die Woche offen. Man kann von, ich weiß nicht, etwa 9 oder 10 Uhr morgens bis spät abends hingehen, Lebensmittel hinbringen, wenn man etwas übrig hat, Lebensmittel abholen. Das ist ganz toll. Es gibt in der Sendlinger Straße im JITZ, Jugendinformationszentrum, einen Verteiler, der hat 5-mal die Woche geöffnet, glaube ich. Und dann gibt es halt noch mehrere kleine, auch mit kürzeren Öffnungszeiten. Aber das sind so die 3 großen, die wir haben.
Und wie ich gehört habe, sucht ihr Freiwillige?
Ja, natürlich, das tun wir immer. Also wir sind jetzt in München an Foodsharing alleine etwa 600 Aktive, was ja schon durchaus imposant ist, denke ich mal. Aber wir brauchen immer mehr Leute. Es gibt so viele Läden, die etwas wegwerfen, die uns auch gerne etwas geben wollen. Und wir schaffen es teilweise nicht, das zu stemmen. meine, wenn wir mehr Freiwillige haben, können wir mehr Lebensmittel vor dem Wegwerfen retten. Ganz konkret jetzt dafür den Verteiler, an dem ich aktiv bin, suchen wir auch Freiwillige, weil, wie gerade gesagt, unsere Öffnungszeiten im Moment zweimal die Woche sind. Wenn wir noch ein paar Freiwillige finden, die sich da auch engagieren möchten, die ein, zwei Stunden vielleicht die Woche investieren wollen, könnten wir auch mehrmals die Woche öffnen. Niemand muss feste Zeiten akzeptieren. Jeder kann so abholen, wie es ihm passt. Man meldet sich im Internet an, schaut, wann es einem passt, geht da zu der Abholung. Also keiner muss sich verpflichtet fühlen, gleich 20 Stunden die Woche zu investieren. Auch ein, zwei Stunden im Monat ist immer schon mal sehr viel besser als gar nichts.
Okay, ich danke dir, Bartosz, für das Interview. Die Musik kommt heute von Crispin Benok, der auch irgendwie mit dem Tauschring zu tun hat, denn seine Mutter ist im Tauschring Freising. Und er singt zunächst Beautiful World und anschließend ein bisschen später in der Sendung noch Humble and Shy. Wem die Musik gefällt, der kann mehr davon hören unter www.kpmusic.de.
It's part of self-oppression. Make your own confession to free yourself. Making the world beautiful, not as hard as it may seem. Making the world beautiful, not as hard as it may seem. Smiling on your way through the most depressing day, on your window pulls of joy of the crying sky. Not knowing about the future, still caring about the horror, always on your mind that you're flying high. Making the world beautiful, not as hard as it may seem.
Was gibt es sonst so Interessantes aus der Tauschringwelt? Vom 22. April bis 22. Mai veranstaltet der Talente-Tauschring Vorarlberg in Österreich zu seinem 20-jährigen Bestehen eine Jubiläumsveranstaltung. In den 4 Wochen gibt es ein Filmwochenende, eine Vernissage, Büchertische, verschiedene Veranstaltungen wie zum Beispiel 20 Jahre Talente-Talk und vieles mehr. Das volle Programm findet ihr unter www.talente.cc. Soeben erschien auch das Tauschmagazin Nummer 26 von Andreas Artmann, das leider auch das letzte sein wird. Andreas schildert in der neuen und letzten Ausgabe, warum er das Magazin aufgibt. Anfangs wollten er und Dorothee, seine Mitstreiterin, das Projekt mit eigenen Beiträgen anschieben. Auf die Dauer gesehen wollten sie die Informationen, die aus den Tauschringen geliefert werden, nur noch koordinieren. Dadurch sollte sich der Zeitaufwand verringern. Sie wollten über den Zaun schauen, von anderen Menschen in anderen Tauschringen lernen, wollten Potenziale sichtbar machen und Andersartigkeiten herausarbeiten und dadurch gegenseitige Anregung und Befruchtung ermöglichen. Sie glaubten, die Leser durch die Qualität ihrer Arbeit so sehr zu begeistern, dass sie die Eurokosten spenden. Was sich dann aber ergab, war, ja, sie sind reich beschenkt worden mit Erkenntnissen, Kontakten, Ideen, Sichtweisen und. Es gibt nicht die Tauschringe oder eine Tauschringbewegung, sondern eine Vielzahl von unterschiedlichsten Initiativen, Währungsexperimenten, Nachbarschaftshilfen und Zeitbanken, die jeweils von Menschen persönlich ausgeprägt werden. Im Grunde sieht Andreas fast alle Tauschsysteme mittlerweile als organisierte Nachbarschaftshilfen an und viele sollten vielleicht einfach den Ballast der Währung oder Zeitpunkte über Bord werfen, sagt er. Er hat erkannt, die Kommunikation ist die eigentliche Kraft der Idee und die Währung steht der Gemeinschaftsbildung manchmal sehr im Wege. Er hat trotz 17-jähriger intensivster Bemühungen in der Tauschring-Idee nicht wirklich das gefunden, was er zu finden glaubte. Deshalb trat er vor 2 Jahren aus seinem Tauschring aus und verabschiedet sich nun von dem Tauschmagazin. Sein Ansatz, Informationen von Tauschringen einzusammeln und dann als Zeitschrift wieder an alle zu verteilen, ist von den Tauschringen nicht verstanden worden. Auch seine Hoffnung auf ein bisschen finanzielle Unterstützung durch die Leser hat sich nicht erfüllt. Allerdings hat sich sein Horizont erweitert. Er hat die unendliche Vielfalt, die es in den Initiativen da draußen gibt, kennen und schätzen gelernt. Seiner Meinung nach brauchen diese menschlichen Organismen jedoch keine Ideologie, keine Bundesvertretung, keine Besserwisser, sondern pragmatische Macher und Macherinnen, die den Austausch zwischen den Menschen organisieren. Erika Bosch von Gib und Nimm Düsseldorf schreibt dazu: Ich finde es schade, dass Andreas und Dorothee das Tauschmagazin nicht weiterführen werden. Für mich war es immer eine Zusammenfassung von guten Hintergrundinformationen, Infos rund ums Tauschen bis hin zu kleinen netten Alltagsgeschichten. Danke an Andreas und Dorothee für die ganze Zeit und Mühe, die sie dem Projekt gewidmet haben. Ich selbst hätte Zeit und Lust, in einer Art abgespeckten Version eine monatliche Rundmail zusammenzustellen. Diese Rundmail würde ich Montagsbrief nennen, den ich an jedem ersten Montag eines Monats verschicken würde. Darin enthalten würden Nachrichten rund ums Tauschen aus dem In- und Ausland sein und auch weiterhin kleine Begebenheiten. Gerne nehme ich auch Anregungen und Geschichten von allen auf. Bitte schickt mir eure Mailadresse, wenn ihr in den Verteiler möchtet. Erika Bosch, Tauschring, Gib und Nimm Düsseldorf, E-Mail-Adresse gib-und-nimm-düsseldorf mit ue@gmx.de.
naturally. She says she needs a little more color in her life, so she takes the pink pill with the smile, the pink pill with the smile. She just loves the most, but she doesn't love her soul, which makes her vulnerable.
Sleeping on a Rainbow, das war ein weiterer Song von Crispin Benock. Und jetzt kommen wir zu Philipp Kammerer. Auf dem letzten Umlandtreffen in Grafing hat er bekannt gegeben, dass er eine Umlandplattform einrichten möchte mit einem E-Mail-Verteiler. Umlandplattform für alle Tauschringe in und um München herum, damit die Kommunikation schneller stattfindet und die Leute leichter zu erreichen sind. Jetzt habe ich Philipp Kammerer am Telefon von der Tauschzeit Schlierach, Leitzachtal, Tegernseer Tal. Hallo Philipp.
Hallo Dorina.
Was sind denn deine Aufgaben im Tauschring?
Meine Aufgaben im Tauschring? Also ich lade zu den monatlichen Treffen ein. Ich führe die Datenbank mit Angeboten und Gesuchen und schreibe in der Regel die Protokolle von unseren Treffen.
Leider konnte ich nicht teilnehmen in Grafing am Umlandtreffen, habe aber im Protokoll von Manfred gelesen, dass du eine Umlandplattform ins Leben gerufen hast. Kannst du uns da ein bisschen was zu erzählen?
Also die Idee von dieser Umlandplattform, die kam mir, als ich 2014 das Umlandtreffen organisiert hatte. Da ist mir aufgefallen, dass man da noch einige Sachen vereinfachen könnte, besonders eben, weil sehr viele Prozesse sich ständig wiederholen. Und das wäre angebracht, solche Sachen eben zu dokumentieren für einen nachfolgenden Tauschring, der dann das nächste Mal das Umlandtreffen organisieren möchte, dass der sich damit leichter tun kann. Und nach einer Zeit ist dann irgendwann, also kamen dann noch weitere Ideen hinzu, dass man die Kommunikation unter den Tauschringen verbessern könnte oder auch für die Teilnehmer in den Tauschringen, dass sie sich einfacher untereinander austauschen können. Wenn jemand mal irgendwas sucht oder was abzugeben hat spontan, könnte der sich quasi direkt an die Leute vom Umland wenden oder an die anderen Teilnehmer von den anderen Tauschringen, die noch im Umfeld sagen tätig sind.
Über diese Webseite macht ihr da auch einen Blog, wo man reinschreiben kann, wenn man irgendwie spontan was loswerden will oder jemand sucht als Hilfe?
Ja, also das könnten wir machen. Primär haben wir jetzt gesagt, wir machen das erstmal alles per Mailinglisten. Das ist einfacher zu handhaben. Da braucht man keine Nutzeraccounts und keine Passwörter. Und man ist ein bisschen unabhängiger von dem Browser zum Beispiel. Wenn du jetzt einen Blog hast, brauchst du immer einen Browser. Und E-Mails kannst du auch mal über die App am Smartphone zum Beispiel erledigen.
Also wenn ich jetzt irgendwas anzubieten habe oder Hilfe suche, kann ich einfach an diese E-Mail-Adresse schreiben und die wird dann an alle Tauschringe weitergeleitet oder an alle einzelnen Mitglieder aller Tauschringe.
Ja, also noch ist es nicht so weit, aber es ist so angedacht, dass es am Ende so funktioniert. Also alle tauschwilligen Mitglieder von den Tauschringen, die gerne mit anderen Tauschringen im Umland tauschen möchten, können sich auf dieser Mailingliste eintragen und dann kriegen die so eine E-Mail, wenn die auf die Liste aufschlägt und sie wird dann weiterverteilt.
Ah ja, und sind da nur bestimmte Tauschringe dabei, also meinetwegen in einem bestimmten Umkreis um München, oder kann da jeder dran teilnehmen?
Theoretisch kann da jeder dran teilnehmen. Es war jetzt allerdings erstmal angedacht, dass wir das als Münchner Umlandsprojekt laufen lassen und dass jetzt zum Beispiel Tauschringe irgendwo aus dem Norden von Deutschland, die werden wahrscheinlich wenig Interesse haben, da direkt mitzumachen, weil die ja kaum in unsere Breitengrade runterkommen.
Ah, das würde ich jetzt nicht sagen, weil du kennst sicher Crosslets, diesen überregionalen Tauschring, den wir betreiben. Und da haben wir ganz viele aus Norddeutschland auch drin, die zum Beispiel Übernachtungen anbieten oder so. Also da ist ein reges Hin und Her mit Übernachtungen von Leuten aus dem Norden, die in München und Umgebung übernachten wollen oder so. Wenn ich jetzt jemand suche, der hier in der Nähe von München was anbietet zum Übernachten, kann ich mich dann auch an euch wenden? Also an diese Umland-Mail-Adresse?
Ja, ich denke schon. Also momentan ist es so, wir haben die Mailingliste, die dazu gedacht ist für die einzelnen Mitglieder, die ist noch nicht besonders voll. Also das müsste jetzt erstmal an die Mitglieder rankommuniziert werden, ob die da überhaupt mitmachen wollen.
Mhm.
Das Einzige, was wir bis jetzt haben, ist eine Liste von den Tauschring-Orga-Teams oder von den Leitungen der Tauschringe, die dann herangezogen wird, um fürs nächste Umlandtreffen einzuladen.
Mhm.
Über die kann man ja dann aber auch erstmal die Mitglieder erreichen. Aber das baut sich jetzt erstmal so nach und nach auf. Also das Projekt liegt jetzt halt noch ein bisschen in den Kinderschuhen. Es geht halt noch nicht so viel direkt einfach so. Wir möchten jetzt auch nicht alle möglichen Leute auf irgendeine Liste eintragen und dann, das ist ja normalerweise nicht so, wie man solche Sachen handhabt. Also diese Mailinglisten sind ja dazu da, dass sich die Leute drauf selbstständig eintragen können. Dann kriegt auch nur der die Nachricht, der auch wirklich so eine Nachricht kriegen möchte. Weil man das sicherlich auch so machen kann, dass jemand, der nicht bei dieser Liste teilnimmt, auch eine Nachricht dran schreiben kann, jemand aus dem Norden beispielsweise. Und dann müsste eben ein Moderator diese E-Mail durchwinken und dann würde das auch an die anderen weiterverteilt.
Ah ja, genau. Also ich bin ja so eine Art Vermittlungsagentur für diese ganzen Leute, die in Crosslet sind oder auch für den Tauschring München, für den Tauschring Freiburg und Markgräflerland. Ich könnte jetzt, wenn mich einer anspricht über Crosslet, mich an die Umlandadresse wenden, wenn ich was suche. Und irgendwelche Orga-Teams würden dann überlegen, haben ja Mitglieder, die das Gewünschte anbieten. Ich bin ja die totale Vernetzungsfrau. So könnte man doch euer Umlandforum verbinden mit Crosslets zum Beispiel oder auch mit Tauschringen woanders.
Ja, also alles, was über E-Mail funktioniert,
ja, klar.
Kann so eine Mailingliste benutzen.
Mhm.
Du könntest dich theoretisch ganz ausklinken aus der Geschichte und jemand, der aus dem Norden anfragt, kann also direkt eine E-Mail an die Mailingliste schicken und eben von dem Moderator geprüft werden, ob das ein legitimes Angebot ist oder ob das Spam ist. Also das kann man ja relativ leicht unterscheiden.
Ja.
Welche Medikamente sind, dann würde ich sie nicht durchwinken. Und genau, und dann würde diese E-Mail direkt weitergeleitet werden an alle, Interesse haben, irgendwie was, also was zu tauschen, was herzugeben oder vielleicht können die auch irgendwas. Also da sind wahrscheinlich auch Leute auf dieser Liste drauf, die dann auch was gebrauchen können, sodass dort in der Regel ein Kreislauf stattfindet. Aber wenn da mal was von außen kommt, dann könnte jemand, der sowas im Angebot hat, direkt an den Anfragenden antworten.
Mhm. Also das ist doch eine tolle Möglichkeit. Machst du das eigentlich alleine oder hast du noch Mitstreiter?
Also ich habe das jetzt alleine aufgesetzt, aber ich habe schon, also es sind zwei Leute, die jetzt sich so ein bisschen mit eingeklinkt haben. Und ja, also das ist der Rainer aus Puchheim, der hilft mir da noch ein bisschen mit. Gabriele, jetzt muss ich bloß überlegen, wo die her ist, das weiß ich jetzt gerade nicht auswendig. Aber auf jeden Fall sind wir momentan eben zu dritt. Die Gabriele macht also mehr so redaktionelle Geschichten und ich und der Rainer, wir machen mehr so die technischen. Genau, das ist jetzt angedacht, das im Oktober das nächste Treffen zu machen. Es steht jetzt noch in der Schwebe, ob noch jemand schnell im Sommer eins raushauen kann oder nicht. Das hatte ich jetzt schon angefragt auf der Alle-Liste, aber es sind noch nicht, also es hat sich noch, also meines Wissens noch keiner bereit erklärt, der im Sommer nochmal ein Treffen machen möchte. Von daher ist noch genug Zeit, da kann sich jetzt auch die Umlandplattform noch ein bisschen gemütlich ausbauen. Und es wird dann sozusagen auch der erste richtige Live-Test, ob denn ein Tauschring tatsächlich wirklich davon profitieren kann, ob das praktisch wirklich schon funktioniert, dass er die Einladung über die Plattform abwickelt, dass dann tatsächlich die ganzen Tauschringe alle erreicht werden. Mhm. Und vor allem, dass das Protokoll, also das war dann der zweite große Punkt, der dann noch kommt, dieses Protokolle schreiben. Das dauert manchmal eben sehr lange.
Mhm.
Und mich hat es auch ein bisschen, also ist mir aufgefallen, dass man muss dann etwas warten von den Gruppenleitern, dass dann die Protokolle kommen und dann muss das alles zusammengefügt werden und dann muss das nochmal Korrektur gelesen werden und das ist alles ein bisschen hin und her und da muss man schauen, dass man immer das Datenformat hat, dass es der andere auch wieder öffnen kann. Und deswegen habe ich gesagt, nein, wir machen jetzt da ein Etherpad, da kann jeder theoretisch schon während des Umlandtreffens seine Notizen reinsetzen.
Mhm.
Dann muss das quasi noch einmal durchgeguckt werden und dann ist es und noch einmal in eine PDF konvertiert und dann ist es fertig. Und das kann theoretisch innerhalb von einer Woche locker passieren, weil man da muss man nicht so viel hin und her schicken und das muss dann da nicht so viele Kreise ziehen, sondern da können dann mehrere Leute gleichzeitig an diesem einen Dokument arbeiten.
Ja, das ist toll. Also ich weiß, wie zäh das ist mit dem Protokollzusammentragen vom BAT Aktiv. Mir hat noch diesen Tauschkongress organisiert. Da gibt es auch die Webseite www.bat-aktiv.de. Und bis wir da alle Protokolle drin hatten, das hat ewig gedauert. Wirklich.
Ja, man muss eben, bei solchen Geschichten macht es echt Sinn, so kollaborative Tools zu nutzen, um einfach Dinge zu beschleunigen und dann macht es auch mehr Spaß für alle, weil das minimiert den Arbeitsaufwand.
Auf jeden Fall, aber auch dafür muss man ja Zeit haben.
Geschrieben werden muss es sowieso.
Ja, klar, da hapert es bei den meisten mit der Zeit. Ja, klar. Danke, Philipp, für dieses Interview. Ich hoffe, wir treffen uns dann im Oktober in Augsburg. Auf dem letzten Umlandtreffen in Grafing wurde ja von Gisela vorgeschlagen, dass sie und ihre Tauschring-Kollegen das nächste Umlandtreffen in Augsburg vorbereiten. Gisela und ihre Tauschring-Partnerin Martina habe ich jetzt am Telefon. Hallo, guten Abend.
Hallo, Dorina.
Hallo.
Ich hätte gerne gewusst, wie groß euer Tauschring ist und welche Funktionen ihr begleitet, ob ihr irgendwelche Posten im Tauschring habt.
Also den Tauschring gibt es jetzt schon seit mittlerweile 8 Jahren ungefähr oder fast noch länger. Und wir sind jetzt von den Mitgliederzahlen her fast bei 1000, also kurz vor 1995 oder so. Und da sind natürlich viele nicht mehr aktiv. Also bei den richtig Aktiven sind wir so um die 440 rum. Weiß ich deshalb so gut, weil wir letztes Jahr eine Zukunftswerkstatt gemacht haben und ich da alle einzeln so eingeladen habe. Genau, und also ich bin schon seit, oh Gott, ich glaube 13 Jahren oder so im Tauschring und war lange Zeit im Team, mache Bürodienst und organisiere mal Feste oder jetzt so Kleidertauschbörse. Im Oktober dann auch das Umlandtreffen.
Ich bin seit 2013 dabei und bin mittlerweile auch im Team und zuständig für die Auftragsbuchungen und mache auch noch Bürodienst.
Habt ihr denn einen regelmäßigen Bürodienst, also feste Zeiten?
Ja, wir sind immer freitags von 16 bis 18 Uhr und immer am ersten Samstag im Monat von 12.30 Uhr bis 14.30 Uhr. Und momentan ist so, dass 8 Netzmitglieder, 8 Damen, im Wechsel immer den Bürodienst machen. In der Regel zu zweit, dass eben, wenn denn Ansturm ist, dass man dem auch gewachsen ist.
Ah ja, und gibt ihr auch eine Marktzeitung heraus?
Ja, der Plan war 3-mal im Jahr, aber die letzten 3-4 Jahre haben wir es immer nur geschafft, 1-mal im Jahr eine rauszugeben. Und auch jetzt im Moment sind wir dabei, eine zu gestalten und zusammenzustellen. Und ja, wir hoffen, dass sie bis Ende des Monats spätestens rauskommt.
Und wie geraten oder wie kommen die Leute zu Tauschgeschäft? Habt ihr regelmäßige Treffen oder werdet ihr mit irgendeiner Software verwaltet, wo man dann Inserate einsehen kann, Angebote aufgeben und Inserate einsehen kann, auch wenn man was sucht? Augsburg ist ja doch wahrscheinlich relativ groß, oder?
Ja, also bei uns ist es so, wir haben Cycloud, das ist so eine Open-Source-Software, da werden die Talente, können da verbucht werden, dann kann man seine Inserate da auch veröffentlichen, aber ganz viel läuft bei uns über eine Yahoo-Gruppe, also da sind so bestimmt 350 Mitglieder angemeldet und da tauscht man sich per E-Mail aus, über das läuft ganz viel. Und dann haben wir Stadtteiltreffen in drei verschiedenen Stadtteilen, dass man sich halt auch treffen kann. Dann machen wir ab und zu halt auch Feste, Sommerfest. Das ist die Möglichkeit, sich da auszutauschen.
Ah ja, kann da auch jemand vom anderen Tauschring zu Besuch kommen zum Sommerfest?
Ja, könnte schon. Also ich weiß nicht, hast du, die Martina, hast du beim letzten Mal andere Tauschringe eingeladen?
Ja, also unsere Nachbarn aus Königsbrunn sind gekommen zum Beispiel. Und ja, und bald können andere Leute auch kommen, also andere Leute von anderen Tauschringen kommen und uns besuchen, uns kennenlernen, auch zu den Stadtteiltreffen können gerne Leute von anderen Tauschringen kommen und kommen auch ab und zu, also nicht so oft, aber ab und zu auf jeden Fall.
Zu unseren Festen kommen ja auch die Leute von anderen Tauschringen, wobei ich jetzt von Augsburg noch niemand getroffen habe.
Ja, das stimmt.
Ja, ich schreibe euch mal, wir haben im Juli unser Sommerfest und da schreibe ich mal genaueres, vielleicht hat irgendeiner von euch Lust zu kommen. Wir sind zurück im Interview mit Gisela und Martina vom Letztauschring Augsburg. Wie war das mit der Zukunftswerkstatt? Kannst du uns darüber was erzählen?
Ja, Ja, also es ist halt so, dass man immer schwierig Leute findet, die im Team mitarbeiten wollen. Und da war halt einfach die Idee, dass wir eine Zukunftswerkstatt machen, mal so einen Tag lang. Und das haben zwei auch aus dem Kaushing-Kreis ganz gut moderiert. Und es waren auch 30 Leute dabei und da sind jetzt eigentlich auch einige Gruppen entstanden.
Arbeitsgruppen?
Arbeitskreise jetzt gegründet hat, aber es ging alles was zäh voran. Also der Tag war super, da waren auch alle ganz begeistert und so, aber so im Nachhinein diese Arbeitskreise, das ging dann doch wieder sehr, sehr zögerlich.
Also bei uns haben sich eben 4 Arbeitskreise gebildet und 2 sind am Arbeiten, sagen wir mal so. Mhm. Und auch die anderen, die haben sich getroffen und hatten auch regen Zulauf. Und dann war es aber so, dass aus zeitlichen Gründen von den Leitern von diesen Arbeitskreisen das irgendwie, ja, sagen wir mal, eingeschlafen ist. Was aber nicht heißt, dass es vielleicht später wieder mal aufgegriffen werden wird, wenn es eben zeitlich mehr passt oder auch sich mehr Leute zusammenfinden, die das gemeinsam dann eben weiterführen, weil ja, wenn die Verantwortung nur auf die Schultern von einer Person liegt, dann ist es halt nicht so angenehm und ein bisschen demotivierend.
Ja, klar, das kenne ich. Und bei dieser Zukunftswerkstatt kam dir, Gisela, die Idee mit der Letzakademie, hast du mir neulich erzählt, oder?
Ja, genau, also das war eigentlich, ja, also das ist nicht an dem Tag von der Zukunftswerkstatt entstanden, das war eigentlich schon vorher eine Idee von mir und die habe ich dann einfach da noch mit reingebracht. Genau, und das habe ich auch im Umlandwerken in Bad Aibling kurz vorgestellt.
Bad Aibling, war das nicht in Grafing?
Oh ja, Entschuldigung, Bad Aibling war das vorherige. Ja, genau, in Grafing war
es. Ja, in Bad Aibling war ich auch, aber das ist schon länger her.
Ja, ich habe es jetzt verwechselt, Entschuldigung.
Ja, also in Grafing bei Manfred, der das auch berichtet hat, gell? Und was stellst du dir jetzt vor unter dieser Letzakademie?
Also ich lese es einfach ein bisschen vor, ich habe da was zusammengeschrieben.
Ja.
Nämlich unsere Letzler als sehr bewusste, aktive, interessierte Menschen war und denke, dass durch eine Letzakademie, wenn man es nennen mag, die Talente, die in uns allen schlummern, noch besser wahrgenommen, gefördert und ausgetauscht werden können. Und so ein wichtiger Beitrag zur Gemeinschaftsförderung, Weiterentwicklung und zum Gemeinwohl unserer Letzgemeinde gemacht werden kann. Anliegen der Letzakademie ist es, neben dem reinen Dienstleistungs- und Materialientausch auch dem Wissen, der Erfahrungen, den Ideen, der Kreativität, den Begabungen und Talenten von den Mitgliedern mehr Raum zu geben. Also das kann in Form von Vorträgen über bestimmte Themen, also Kurse, Ausflüge, Stammtische oder Selbsterfahrungsgruppen oder dass man zusammen Sport macht und abnehmen, eine Gruppe macht oder alles Mögliche sein. Also dass es eigentlich mehr so Gemeinschaftsaktionen fördern soll.
Ja, und das soll dann regelmäßig stattfinden, oder?
Ja, genau, eigentlich schon. Aber wir hatten 2 Treffen, wo auch ganz viele da waren und wo auch ganz viele Ideen kommen sind. Aber es ist dann doch wieder ein bisschen ins Stocken geraten. Das liegt eigentlich schon auch an mir, weil ich da einfach die Zeit nicht mehr dafür hatte. Das ist eben das, was die Martina auch vorher gesagt hat, dass dann oft, ja, man immer so das Gefühl hat, man muss immer viel anschieben und da entwickelt sich keine so gute Gruppendynamik, dass es einfach von selber dann alles weiterläuft. Und dem ist es jetzt eigentlich ein bisschen gescheitert, dass es weitergeht, aber ich finde nach wie vor, dass es noch eine gute Idee ist und werde es dann wahrscheinlich auch nochmal aufgreifen. Also eins ist auch schon weitergelaufen. Der Patrick, der arbeitet jetzt bietet jetzt als Elektroflüsterer sowas wie so ein Repair-Café an im Schwabencenter. Das ist so eine Einrichtung in Augsburg.
Ah ja, und der gehört zum Tauschring auch.
Schwabencenter, ja?
Nein, der Patrick.
Der Patrick ist vom Tauschring. Schwabencenter ist ein Projekt, also anderweitiges Projekt, das in Augsburg läuft.
Und der Patrick kann dort eben den Raum nutzen. Ich weiß nicht, einmal im Monat oder ich weiß nicht genau wie oft, aber der bietet das eben in diesem Raum an.
Wie sieht denn so die Altersstruktur aus bei euch im Tauschring? Sind da auch viele Junge bei?
Ja, also in letzter Zeit melden sich immer öfter Junge an. Also das ist mir auch spannend, wo die spürt man schon?
Ja, also es ist total gemischt. Es sind Leute, weil die jung sind und die also sehr unterschiedlich jetzt auch anbieten können, wie zum Beispiel PC-Hilfe und also ganz unterschiedliche Talente haben unsere Mitglieder. Und dann gibt es natürlich auch Ältere und Teil auch körperlich Behinderte, die bei uns eben Hilfe suchen.
Aber so der größte Teil sind auch schon Ältere, würde ich mal sagen.
Ja, ich glaube, das ist in den meisten Tauschringen so. Also ich kenne nur ganz wenige, wo viele Junge drin sind oder Jüngere. In München ist es auch eher schwierig mit den Jüngeren. Habt ihr eigentlich auch Asylbewerber im Tauschring oder versucht ihr welche reinzubekommen?
Also da ist es so, dass ich habe einmal eine Hilfe, also ich bin auch in einem anderen Projekt noch vom Freiwilligenzentrum hier in Augsburg und über eins habe ich mal eine Hilfsaktion gestartet. Da ist Bettwäsche gesucht worden für Jungs, die in einer Einrichtung sind, wo die wirklich also ganz dünne Matratzen noch haben und eigentlich keine ausreichenden Bettdecken und sowas. Und das war also super. Da war wieder eine Reaktion. Die Leute haben so viele Sachen angeschleppt, dass die alle wunderbar versorgt werden konnten. Und einer hat vorgeschlagen, dass man mal so ein Tauschbett macht mit Flüchtlingen. Also da sind wir jetzt Aufwand, da was zu organisieren. Aber es ist noch nicht, das ist alles nur Zukunftsmusik.
Ja, also im Moment steht auch hier noch die Sprachbarriere irgendwie dazwischen, gell? Wir haben nämlich im Tauschring niemand, der ihre Sprache spricht und sie sprechen kein Deutsch. Aber es gibt wohl die einen oder anderen, die gut handwerklich gut drauf sind. Da könnte ich mir schon vorstellen, dass die auch im Tauschring eine Heimat finden.
Ja, doch. Also das ist ja auch bei dem letzten Umlandtreffen so ein bisschen angesprochen worden.
Mhm.
Aber die anderen haben eben auch gemeint, das ist einfach auch...
Ja, es ist schwierig. Ihr habt also nun vor, im Oktober das nächste Umlandtreffen zu machen. Ich denke, vorher wird kein anderes mehr stattfinden, weil sich niemand findet.
Okay. Also das steht ja auch schon fest, dass der Termin der 1. Oktober ist.
Der 1. Oktober. Und wisst ihr auch schon wo?
Ja, im Holzerbau in Hochzoll. Das ist ein Bürgertreff, das ist ein altes Schulgebäude, ein ganz, ganz wunderbar schönes. Und da machen wir auch unsere Stadtteiltreffen für Hochzoll. Da wird es statt.
Ah ja.
Das steht auf jeden Fall schon mal. Der Termin steht und
ja, toll.
Das Programm steht noch nicht. Wann wird das gestaltet, wird dann eher so, ich mache das jetzt zum ersten Mal. Aber ich glaube, vor etlichen Jahren hatte ja schon mal ein Umlandtreffen stattgefunden und vielleicht können die alten Harten beitragen. Und ich möchte es gerne auch in Zusammenarbeit mit auf jeden Fall der Brigitte Tokarski. Die sind von der Zeitbörse Immingen. Die hat mir auch ihre Hilfe schon zugesagt machen. Und den Jürgen Müller frage ich auch an.
Ah ja, der Jürgen Müller, der hilft bestimmt auch gerne.
Genau, der hat ja da schon Erfahrung. Der macht auch immer alles ganz toll. Und dann haben wir noch so einen kleinen Tauschring,
Schmuttertal,
genau. Die werde ich auch noch anfragen. Also das wird es einfach als Gemeinschaft.
Ah ja, toll. Und dann könnt ihr die Einladung ja, also ich werde es auch in der Sendung noch sagen, vielleicht auch in der, die kurz vor dem Treffen stattfindet, könnt ihr ja über Philipp Kamera neue E-Mail, Rundmail, Umlandtreffen die Einladung rausschicken.
Ja.
Dann bekommt es auch jeder.
Ja, genau.
Ja, ja, da freue ich mich schon drauf.
Mal, dass es diese Verbindung da gibt, gell? Also, dass man für so ein Treffen diese Plattform nutzen kann.
Ja, ja, da soll auch noch eine Webseite dazukommen, hat er gemeint. Das dauert nur auch seine Zeit.
Ja, aber bis Oktober.
Ja, schaffen die bestimmt. Habt ihr auch eine Webseite der Tauschring Augsburg?
Ja, letznos.de. Jawohl.
Also dann danke ich euch und hoffe, dass eure Letzakademie zustande kommt. Und wir sehen uns allerspätestens im Oktober. Ja, okay. Also dann.
Ja, danke auch, gell?
Danke und tschüss. Macht's gut.
Hier kommen einige wichtige Tauschringtermine vom April bis Juni. Am 21.04. von 18 Uhr bis 20 Uhr im Selbsthilfezentrum Westendstraße 68, Stadtteiltreffen Westend. Am 24.04. von 11 Uhr bis 13 Uhr, Café Wildwuchs im Werkhaus, Frühstückstreffen. 24.04. von 13 Uhr an, Café Wildwuchs, Werkhaus, WG-Wahl. 3.05. von 19.30 bis 21 Uhr im Alten Servicezentrum, Deiserstraße 37, Stadtteiltreffen Sendling. Am 6.05. ab 17 Uhr in der Nymphenburger Straße 145, Tauschabend. Am 11.05. von 19.30 Uhr an im Werkhaus Leon-Roth-Straße 19, Infoabend. Am 19.05. von 18 bis 20 Uhr im Selbsthilfezentrum Westendstraße 68, Stadtteiltreffen Westend. Am 5.6. von 11 Uhr bis 14 Uhr Café Wildwuchs, Werkhaus, Frühstückstreffen. Am 7.6. von 19 Uhr bis 21 Uhr in der Oberländerstraße 36, Stadtteiltreffen Sendling. Und am 8.6. von 19.30 Uhr an im Werkhaus Leon-Roth-Straße 19, Infoabend. Das war die Sendung des Letztauschring München im April. Durch das Programm führten Dorina, Christine und Sabine. Wir verabschieden uns für heute und hoffen, ihr seid auch bei der nächsten Sendung wieder dabei.